Ja, wir wollen weiter lesen im Hebräerbrief. Und die persönliche Bibel, wenn jemand die mit hat. Ich habe mich entschieden, später auch dann weiter den Elberfelder Text zu verwenden. Aber einmal jetzt für die freie Lesung, weil das auch so wie eine Erzählung ist, ist die Übersetzung Neues Leben gut zu verstehen. Und so wollte ich, dass wir den Text einmal in der Fassung lesen. Schlag die Bibel auf, wer sie mit hat, Kapitel 9. Wir werden da jetzt auch weiterlesen. Nun gab es in diesem ersten Bund, und das war ja das Thema in Kapitel 8, dass es um den neuen Bund ging und um den alten. In diesem ersten, das ist der alte gemeint, zwischen Gott und Israel Bestimmungen für den Gottesdienst und ein heiliges Zelt hier auf der Erde. Dieses Zelt hatte zwei Räume. Im ersten befanden sich ein Leuchter, ein Tisch, auf dem Tisch heilige Brote. Dieser Raum wurde Heiligtum genannt. Dann gab es einen Vorhang und hinter dem Vorhang lag der zweite Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. In diesem Raum befanden sich ein goldener Räucheraltar und eine hölzerne Truhe, Bundeslade genannt, die ringsum vergoldet war. Die Truhe enthielt ein goldenes Gefäß mit etwas Mana, den Stab Aarons, der Triebe bekommen hatte, und die Steintafeln des Bundes mit den Geboten. Ja, wir lesen bis Vers 12, wenn ihr weitermacht. Herrliche Cherubim befanden sich oberhalb der Bundeslade. Ihre Flügel waren über den Deckel der Bundeslade, den Ort der Versöhnung, ausgebreitet. Aber wir können diese Dinge jetzt nicht alle im Einzelnen erklären. Als alles an seinem Platz stand, gingen die Priester regelmäßig im ersten Raum des Zeltes ein und aus und erfüllten ihren Dienst. Doch nur der Hohepriester betrat das Allerheiligste, und das auch nur einmal im Jahr und immer mit Blut von Opfertieren, das er für sich und für die Sünden des Volkes darbrachte, die es aus Unwissenheit begangen hat. Durch diese Bestimmungen zeigte der Heilige Geist, dass dem Volk der Weg zum Allerheiligsten noch nicht offen stand, solange der erste Raum des Zeltes noch Bestand hatte. Dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, letztlich nicht von Schuld befreien. Denn diese alten Satzungen beziehen sich nur auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt, die besser ist. So ist Christus nun der Hohepriester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Wir wollen uns einfach einige Fragen stellen. Was ist ein Heiligtum? Was soll das bewirken haben wir ein Heiligtum. Was ist heute unser Heiligtum? Brauchen wir das? Wir können uns diese Fragen im Laufe dieser Betrachtung der einzelnen Gedanken des Schreibers auch vertiefen und auch immer wieder reinbringen, Geschwister, dass wir das, was das Wort Gottes uns sagt, in die Gemeinschaft der Gläubigen soll zur Erbauung dienen, und so ist das dann auch eine große Bereicherung, wenn wir die Gedanken, die Gott uns schenkt, dann auch weitergeben. Das Ganze zielt ja darauf, wir können uns das jetzt noch einmal anschauen, was wir hier gelesen haben. Ich weiß nicht, ob ich das von hier ja schalten kann. Einmal ist das jetzt in der Sicht von oben, das, was wir gelesen haben. Hier das herum ist der Zaun. Und damit wir das noch einmal vielleicht besser sehen, das ist ja nur ein Bild, das hat ja, haben Menschen gemalen, das ist ja nicht ein Foto von der Zeit. Aber das, was wir hier in diesem Text haben, beschreibt wirklich den ersten Anfang, nicht die Einrichtung im Tempel, sondern gerade das, die Wüstenwanderung und die Vorgaben Gottes, 2. Mose. Das sind mehrere Kapitel, die das ganz genau beschreiben, wie es eingerichtet werden soll. Und es gibt jetzt auch Nachbauten, die das auf diese Vorgaben nachgebaut haben oder nachgebaut wurde. Aber das ist so der äußere Hof sozusagen. Das war ein Zaun und der hatte erstmal eine Funktion, das Ganze einmal abzugrenzen. Und hier in diesem ersten Hof stand der Brandopferaltar und der Becken zum Waschen. Und damit wir jetzt, wenn wir die Zeichnung sehen, uns ungefähr vorstellen, wovon da die Rede ist. Das ist der Zaun. Das ist der Brandopferaltar und der eierne Becken, der Waschbecken. Und dann gab es das Zelt, das wir gesehen haben, das ganze Zelt. Und dieses erste Zelt, das hatte im vorderen Raum, im ersten Zimmer sozusagen, den goldenen Leuchter, dann den Tisch mit den Broten, die würden immer wieder wöchentlich gewechselt. Der Rauchopferaltar und dann kam der Vorhang. Und hinter dem Vorhang kam der zweite Raum und das war das Allerheiligste. Und da stand die Bundeslade und wie wir gelesen haben, auf den Deckeln die Cherubim. Das ist auch nur nachgemacht. Die Bundeslade, die originale Bundeslade, die ist nicht da. Die findet keiner. Und wie wir nach dem Jeremia-Buch, wenn wir uns erinnern, auch wissen, die Verheißung war auch so, die wird verschwinden, weil sie nicht mehr nötig sein wird. Und so hat Gott das wahrscheinlich auch verordnet. Aber das sind so die Geräte, Gegenstände. Hier sind die Engel, die Cherubim auf dem Deckel. Und das nennt die Bibel auch diese Stelle, Gnadenstuhl. Oder dass der Ort der Versöhnung ist. Hier bei dieser Beschreibung gibt es nur eine eine Frage, die geistlich, denke ich, für uns nicht so wichtig ist, aber gerade in der Bibelkritik würde das schon jetzt sehr tief angefochten werden. Das heißt, in unserem Text wird gesagt, dass dieser Rauchopferaltar hier drin steht. Habt ihr das gemerkt? Ja. Und deswegen ist das die Frage, warum hat der Schreiber das so gesagt? Ich habe die Erklärung bei dem Arnold Fruchtenbaum gelesen und so wie er das erklärt, ist das für ihn die einfachste Erklärung, dass der Schreiber des Hebräerbriefs nicht den Ort damit bestimmen wollte, wo der steht, sondern die Funktion dieses Rauchopferaltars. Und die Funktion war genau die. Der wurde dann gebraucht, wenn der Priester in das Allerheiligste ging, um diesen Raum, da war oben eine Öffnung, diesen Raum mit Rauch zu füllen. Und somit war die Aufgabe dieses Rauchopferaltars wirklich für das Allerheiligste, nicht für diesen Raum gedacht. Aber stand er vor dem Vorhang. Deswegen sagt er, der Schreiber hat hier nicht den Standort so betont, sondern seine Funktion dieses Rauchopferaltars. Und er sollte ja auch sozusagen den Priester schützen. Was ist der Gedanke bei dieser ganzen Erklärung, bei allem, was wir hier in diesem weiteren Text lesen und auch weiterlesen werden? Es geht ja immer noch um das Thema, ist Jesus Christus der Retter? Ist er der Messias? Ist er der wirklich das ganze alttestamentliche Verständnis vom Heil, der Weg zum Heil, die Erkenntnis darüber und die Handlungen, so wie hier der Text auch sagt? Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes für das irdische Heiligtum. Ist Jesus wirklich der, der das alles in einer Person, in einer Tat, auf einer Stelle zusammenbringt, was man viele Jahrhunderte als einen sehr wichtigen Gottesdienst betrachtet hat. Und es ist wichtig, dass wir die Dinge hier auch mit dem Namen nennen, wie die Schrift die hier nennt. Sie sagt nicht, dass es schlecht war, sondern es kam jetzt das Bessere. Und nicht nur das Bessere, sondern es kam das Eigentliche. Und das ist der wichtige Gedanke. Es wird hier gesagt, dass diese ganze Einrichtung, auch die Praxis des Gottesdienstes für das Volk Israel, ein Schatten war. Es waren nicht die Dinge selber, sondern es war ein Symbol, ein Vorbild. Und bezeichnend ist auch, dass hier nochmal der Heilige Geist als der eigentliche Schreiber der Heiligen Schrift ist. Damit zeigt der Heilige Geist, Vers 8, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart worden ist. Und das, liebe Geschwister, sollte der ganze Gottesdienst im Volke Israel auch zum Ausdruck bringen. Und wir sehen, dass hier der Mensch gar nicht so sehr gefragt wird, findet er das sehr ästhetisch oder findet er das sehr ansprechend? Bewegt ihm das sehr oder nicht? Es war wichtig, diese Wahrheit so zu vermitteln. Und was vermittelt diese Wahrheit? Diese Wahrheit vermittelt, dass der Weg zu Gott, oh, ich glaube, ich habe keinen Strom mehr hier drin, dass der Weg zu Gott nicht offen ist. Der sündige Mensch kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Erstmal, Geschwister, wir sehen, wie sehr das abgegrenzt wurde. Es war ja nur symbolisch, aber es sollte sichtbar werden. Erstmal gehörte das nur einem bestimmten Volk. Da waren schon die meisten Menschen ausgeschlossen. Das dürfte dann nur ein bestimmtes Volk sein. Und dann noch nicht mal alle aus dem Volk. Sondern zu diesem Priesterdienst war nur ein Stamm zugelassen. Und dann, wenn du zu dem Stamm gehörtest, musst du dann auch unbedingt ein Mann sein. Und dann war auch da noch wieder eine begrenzte Zahl nur von denen fähig, das auszuführen. Die dienten dann am Brandopferaltar. Da kam auch nicht jeder hin. Und dann war das Zweite, das ganze Zelt hatte ja auch noch den ersten Vorhang. Da gingen ja nur die Priester rein, aber sie müssten da rein. Jeden Tag würde da der Leuchter bedient. Einmal in der Woche würden die Brote ausgetauscht. Der Leuchter brauchte ständig Nachfüllung von Öl. Der brannte auch ständig. Und somit war dann die Grenze noch einmal gezogen mit dem zweiten Vorhang, dass das Allerheiligste abtrennte. Und da dürften nicht mal die Priester rein. Und so merken wir, die Menschheit hat den Zugang zu Gott nicht. Nur wenn er das schafft, nur wenn Gott diesen Zugang möglich macht, dann ist der Mensch berechtigt, in eine Begegnungsstätte mit Gott zu kommen. Und das nennt die Bibel hier Heiligtum. Eine Begegnung mit Gott zu dürfen, war und ist für uns sündige Menschen nicht möglich. Das ist, hat so viele Barrieren, dass wir das daran erkennen sollen. Wenn Gott uns die Tür da öffnet und das ermöglicht, dann ist das nur, weil er diese Barrieren wegnimmt. Und somit war das nicht, wie der Text uns das auch sagt, nicht die wirkliche Reinigung, aber es waren Bilder dafür, was nötig war. Und somit kommt er hier weiter und sagt, es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen, Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Und jetzt kommt Christus. Und jetzt sagt er, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Geschwister, das Heiligtum, und hier fragte ich mich, kann das sein, dass wir das unbewusst die Form des Gottesdienstes im Alten Testament und im Neuen Testament schon für diese Veränderung zählen. Aber ich glaube, darum geht das hier gar nicht. Wie wir Gottesdienst feiern, darum geht das nicht. Unsere Form von das, was wir Gottesdienst nennen, das ist nicht das neutestamentliche Symbol oder die Veränderung, sondern die Veränderung ist die, dass das wirkliche Heiligtum nicht in dieser Welt besteht. Das ist nicht hier. Das ist auch nicht diese Schöpfung. Das ist im Himmel. Und da hat Jesus durch sein Opfer ein für alle Mal den Weg geöffnet, dass wir in dieses Heiligtum der Himmel, gar nicht so eine Einrichtung unserer Gottesdienste, sondern genau das, wenn ein Mensch Gott begegnet, da findet das nicht hier auf dieser Erde statt. So wie er sagt, das ist nicht von dieser Schöpfung. Sind Bereiche, Geschwister, dass wir bleiben ja hier. Wir werden ja nicht für eine Begegnung mit Gott immer entrückt. Aber der Ort, wo unser Geist und unsere Seele sich mit dem lebendigen Gott treffen, das ist das himmlische Heiligtum. Und das ist offen. Und deswegen hat der Schreiber hier das noch einmal als einen weiteren Beweis angeführt und gesagt, das, was jetzt immer noch geschieht, zu seiner Zeit wurden ja im Tempel noch die Dienste verrichtet. Und die Geräte hier, die haben ja auch noch ihre eigene Geschichte, ihre eigene vielleicht auch tiefere Bedeutung. Aber genauso wie er das hier sagt, das in Vers 5, das will ich hier jetzt gar nicht so tief erklären. Ich will hier das Ganze erklären, dass das Ganze ein Symbol war, nicht eine wirkliche Begegnung mit Gott, weil die wirkliche Begegnung mit Gott, die findet nur in der himmlischen Welt statt. Und dahin, in dieses Heiligtum Gottes, hat Jesus uns den Weg geöffnet. So wie er hier sagt, von diesen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. So ist es oft auch, führt es zu einem besseren Verständnis vom, gerade im Hebräerbrief, wenn wir das Ganze hier mehr betrachten als die vielen Einzelheiten. Und das Ganze will uns sagen, es gibt ein himmlisches Heiligtum. In Vers 13 und 14 und weiter wird das noch einmal vertieft. Und dann wird das Blut selber, die Wirkung, das von dem Blut Jesus und von dem Blut der Opfertiere im Gegensatz gestellt. Aber für uns, was nehmen wir aus dieser Bibelarbeit mit? Und hier wäre, glaube ich, ein gemeinsamer Austausch, bestimmt eine große Bereicherung. Deswegen will ich darauf noch einmal das anbieten und sagen, sprich das bitte an, Geschwister, teilt das mit, wir wollen das dann zum Gebet nehmen. Hat jemand einen Gedanken dazu? Ich habe das nochmal sehr ermutigt bei bei dem Lesen dieser Worte, dass es eine himmlische Wirklichkeit gibt. Und diese himmlische Wirklichkeit, die ist von größerer Bedeutung und die macht das Eigentliche aus. Wir machen das oft abhängig davon, wie wir das erleben. Und wenn wir das tief emotional erleben, dann ist es sehr geistlich und sehr himmlisch und sehr richtig, denken wir oft. Wenn wir das nicht so erleben, dann ist es vielleicht für uns nicht ganz so echt. Aber die himmlische Wirklichkeit, glaube ich, lässt sich davon nicht so beeindrucken. Sondern die Frage ist, gehe ich durch die gleiche Tür, die Jesus gegangen ist? Wenn ich Gott begegne, gehe ich den gleichen Weg ihm hinterher? Oder die viele Religionen sagen ja uns das noch, dass der Versuch des Menschen, das anders zu gestalten, anders zu finden, den Weg zu Gott, der ist ja immer noch da, das wird ja immer noch praktiziert. Und deswegen in der Gewissheit zu leben, dass das Heiligtum ein geöffneter Ort ist und die Sühnung und das, was hier alles so wichtig war, auch das, was der Priester da einmal im Jahr tat, beim genauen Lesen der Verordnungen im 2. Mosebuch wird das auch deutlich, dass es da eigentlich um einen Tag ging, sondern in diesem einen Tag ging der Hohepriester 4-mal in diesen Raum rein. Aber es war nur einmal am Jahr, durfte er das machen. Und Geschwister, dass es niemals vollendet wurde, ja, das musste immer wieder gemacht werden. Jahr für Jahr, Tag für Tag, vielmal täglich und das kam nicht zum Abschluss. Und hier lesen wir das bei Jesus anders. Er hat ein für alle Mal das vollendet und das Heil ist vollendet. Und die Vollendung von unserer Vergebung ist eine Geschehene, ist eine Vollendete. Sie wird nicht noch immer besser gemacht. Sondern Jesus hat ein vollendetes Werk getan und somit sind Sünden endgültig vergeben, gelöscht, weg. Und das ist das Heiligtum, das er erweckt hat. Und somit in den vielen Gegenüberstellungen wird das immer wieder hier auch so betont. Und das kann uns mutig machen, diesen Weg des Glaubens zu gehen. Ihr werdet jetzt getauft und habt noch, so Gott will, und er gebe es, einen langen Glaubensweg vor euch. Und immer wieder zu wissen, ich betrete einen Raum, hier kann ich Gott begegnen und das ist nicht ein irdischer Raum. Das ist mehr. Und das ist ein geschützter Raum. Das ist ein mit Gnade gefüllter Raum. Und den hat Jesus vollendet. So hat er eine ewige Erlösung erworben. Und er kommt nicht immer wieder und bringt immer wieder sein Blut da rein. Nein, das ist geschehen. Und so verstehen wir dann auch die Worte immer wieder neu. Es ist vollbracht. Dann werden wir uns die Zeit zum Gebet nehmen und lass uns dazu aufstehen.